Serie durch das Johannesevangelium kommen wir heute zu dem Jünger Thomas. Der Name Thomas kommt von einem hebräischen Wort, das übereinstimmen oder gleichen bedeutet. Daher meint Thomas Zwilling. Der Tradition nach soll Thomas eine Zwillingsschwester namens Lysia gehabt haben. Aber das ist unsicher. Die Quellen sind nicht ganz gewiss. Unter den Jüngern aber hatte Thomas auch einen anderen Spitznamen. Sie nannten ihn Didymos. Didymos ist einfach die griechische Übersetzung für Thomas und heißt auch Zwilling. Also, das war im ersten Jahrhundert ziemlich Mode, die Namen in das etwas modernere und gebildetere Griechisch zu übersetzen. Und dieser Trend, der hielt übrigens bis ins Mittelalter und der Reformationszeit an. Diese Mode, die Namen ins Griechische oder auch in die Bildungssprache Latein zu übersetzen. Der berühmte Mitstreiter Luthers, Philipp Melanchthon, der hieß eigentlich gar nicht gebürtig Melanchthon. Sondern weiß jemand, wie er eigentlich hieß? Alexander? Philipp Schwarzerd. Nun, das klingt nicht ganz so modern. Und Philipps Griechischlehrer, er nannte ihn Melanchthon, weil er so gut Griechisch lernte, übersetzte er den Namen Schwarzerd einfach ins Griechische. Melanchthon, was einfach nur heißt schwarze Erde. Thomas, so haben sie es auch mit ihm gemacht. Didymos, Zwilling. Im Laufe der Zeit hat Thomas aber noch einen ganz anderen Namen bekommen. Wenn jemand über den Apostel Thomas spricht, dann wird er heutzutage eigentlich nicht mehr Didymos genannt, sondern wie wird er genannt? Thomas, der Zweifler. Thomas, der Zweifler. Das ist irgendwie sein neuer Name geworden. Das ist natürlich kein schöner Spitzname, oder? Thomas, der Zweifler. Das ist auch nicht einfach eine moderne Übersetzung seines eigentlichen Namens, sondern das ist ein Titel, ein Name für seine Einstellung gewesen. Wieso bekam Thomas den Namen Zweifler statt Zwilling? Wie wurde aus dem Zwilling ein Zweifler? Es hat etwas zu tun mit einer höchst dramatischen Situation. Thomas war ein Jünger von Jesus. 3 Jahre lang ist er ihm gefolgt, Tag für Tag. Und Jesus ist gestorben. Er wurde auf grausamste Art verleumdet, verraten, verspottet, gedemütigt, ans Kreuz geschlagen und begraben. Und es sah so aus, als wäre alles vergebens gewesen, als wäre alles umsonst, als wäre alles dahin. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, kommt noch etwas Verstörendes hinzu. Die anderen Jünger erzählten dem Thomas plötzlich komische Sachen. Von einer Auferstehung. Und so ein Zeug. Das war schon etwas viel für Thomas. Darum lasst uns mal lesen. Johannes Kapitel 20, die Verse 24 bis 29. Johannes Evangelium Kapitel 20, Abvers 24. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in meinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Diese Begebenheit, die Johannes uns hier aufschreibt, sie führte zu diesem unrühmlichen Spitznamen der Zweifler. Doch wir müssen uns heute Morgen vor zwei Gefahren schützen. Zum einen ist Zweifler heutzutage für viele Menschen kein schlechter Spitzname mehr, sondern wer heutzutage modern und gebildet sein will, der ist gerne ein Zweifler. Er trägt vielleicht nicht den Namen Zweifler im Griechischen oder im Lateinischen, aber er rühmt sich der Einstellung des Zweifels. Solche Menschen sagen gerne: Ich bin eben ein kritischer Geist. Ich nehme nicht alles für bare Münze. Oder: Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit gefunden habe. Nein, das wäre vermessen. Aber ich bin auf der Suche nach Wahrheit. Das ist die wahre Tugend. Ja, viele Professoren, Doktoren, Lehrer und auch Pastoren, sie ändern nicht ihren Namen, aber ihre Haltung in die moderne und gebildete Sprache unserer Zeit. Und das ist eine Gefahr. Thomas ist hier, gerade in den ersten Versen, kein tugendhaftes Vorbild. Und zum anderen müssen wir uns aber auch davor schützen, abschätzig auf Thomas zu blicken und stolz zu denken: Also Thomas, wie konntest du nur? Mann, Jesus hat doch gesagt, dass er auferstehen wird. Wie konntest du denn ungläubig bleiben? Wie konntest du denn daran zweifeln? Also, wir haben das ja schon in der Kindersonntagsschule gelernt, dass Jesus auferstehen wird. Wie konntest du nur daran zweifeln? Selbstgerechte Überhebung ist ganz unangemessen, wenn wir diesem Text hier begegnen. Warum? Weil Thomas' Zweifel nicht etwas ist, was nur ihn betrifft. Es betrifft uns alle. Es betrifft dich und mich. Wir alle haben Zeiten, da sinkt unser Glaube in Zweifel und Unsicherheit. Und daher wollen wir diesen Text von Johannes, durch den weisen Geist Gottes eingegeben, dankbar annehmen. Nicht um uns zu überheben, sondern zu unserer Warnung und zu unserer Hilfe. Gott in seiner Güte hat es uns für Glaubensstärkung geschenkt. Denn Thomas wird im Glauben gestärkt. Das ist das Thema und auch der Titel der heutigen Predigt: Thomas im Glauben gestärkt. Und wir schauen uns in einem ersten Punkt an, was den Glauben schwächt. Thomas hat diesen berüchtigten Beinamen der Zweifler erhalten. Doch wisst ihr was? Thomas zweifelte eigentlich nicht mehr und auch nicht weniger als alle anderen Jünger. Das vergisst man häufig. Es gab in Bezug auf den Zweifel zunächst überhaupt keinen Unterschied zwischen den Jüngern. Als Jesus gefangen genommen wurde, da liefen alle Jünger erschreckt davon. Als die Frauen vom leeren Grab, von der Botschaft der Engel und später sogar von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichteten, da zweifelten alle Jünger. Sie hielten es für Geschwätz. Wer glaubt schon Frauen zur damaligen Zeit? Doch es gab etwas, das Thomas' Glauben mehr und länger schwächte als den der anderen. Selbstbezogenheit. Es gibt einen absoluten Hauptgrund, warum Thomas als einziger der Zweifler genannt wird. Warum er als einziger diesen unrühmlichen Beinamen bekommen hat. Und der Hauptgrund ist, er hat die Versammlung versäumt. Er hat die erste frühe Gemeindeversammlung vernachlässigt. Er war in seiner Unsicherheit, in seiner Traurigkeit, in seinen Nöten lieber für sich allein. Als einziger von den Aposteln, neben Judas, der sich schon vorher erhängt hat, sucht er nicht die Gemeinschaft am Sonntag und verpasst das Allergrößte. Die Bibel sagt uns nicht, was er an diesem Tag gemacht hat. Vielleicht hat er mal richtig lange ausgeschlafen. Oder vielleicht hat er einen langen Waldspaziergang gemacht und sagte, ach, hier bin ich Gott näher als irgendwo mit den Jüngern. Vielleicht hat er sich irgendwie abgelenkt durch Arbeit oder durch Hobbys. Auf jeden Fall wollte er für sich sein und nicht mit den anderen Jüngern. Er sah keinen Sinn, keinen Nutzen, keinen Wert darin, sich mit den anderen Jüngern zu treffen. Hier ist die erste und wohl die unpassendste, die verantwortungsloseste, versäumte Gemeindeversammlung der Kirchengeschichte. Thomas war nicht bei ihnen. Thomas, einer von den 12 Jüngern, von den Nachfolgern Jesu, er war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Überleg einmal, wie oft hast du schon gedacht, mir ist heute eigentlich danach, in den Gottesdienst zu gehen. Ich fühle mich gerade nicht so danach, Gemeinde zu besuchen. Heute kann ich es gerade nicht gebrauchen, noch anderen Christen zu begegnen. Heute lasse ich die Gebetsstunde mal lieber sausen. Es gibt ja noch genug Gelegenheiten. Ganz ehrlich, ich kenne solche Gefühle und Gedanken. Da, wo man anfängt zu zweifeln, dass es einem wirklich zum Segen dienen wird. Und doch, schon als Jugendlicher, also als ich noch nicht Pastor war und sowieso keine Ausrede mehr hatte. Als Jugendlicher schon ist mir aufgefallen, jedes Mal, wenn ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe und den Gottesdienst oder die Gebetsstunde oder den Hauskreis aufgesucht habe, wo ich geistliche Gemeinschaft erlebt habe, egal wie müde, wie schwach oder unmotiviert ich hinkam, ich kam jedes Mal gestärkt und geistlich erfreut zurück. Und ehrlich gesagt, ich hatte schon öfter Situationen, in denen ich mich überwinden musste. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, in der ich es bereuen musste. Gott segnet geistliche Gemeinschaft. Und selbst dann, wenn du vielleicht zurückkommst und sagst, ich bin immer noch traurig, ich bin immer noch schwach, ich bin immer noch matt. Gott segnet geistliche Gemeinschaft. Und vielleicht wirst du es erst im Nachhinein erkennen. Vielleicht wird dir erst ein paar Tage später ein Wort neu aufleuchten, was du gehört hast. Aber Thomas' Selbstbezogenheit, sein Versäumnis der Gemeinschaft, das schwächte seinen Glauben. Das verlängerte seinen Zweifel mehr als die der anderen, den alle Jünger gleichsam hatten. Es verlängerte seinen Zweifel einfach um eine komplette Woche. Er hat sich alleine abgesondert und darum bleibt er gesondert als Zweifler bekannt. Ein zweiter Grund, warum Thomas Glauben geschwächt wurde, war sein Misstrauen. Die übrigen Jünger erzählten Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Du warst nicht da, aber wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas misstraute nicht nur den Frauen, sondern auch den anderen Jüngern. Er zweifelte an ihrer Aufrichtigkeit oder zumindest an ihrem klaren Verstand, an ihrer Beurteilungsfähigkeit, an ihrer Urteilskraft. Vielleicht dachte er, ach, die armen Freunde, die armen Brüder. Die Traurigkeit hat ihre Sinne betrübt. Wisst ihr was? Hier, in diesem Text, finden wir den ersten Hinweis auf apostolische Verkündigung. Die auserwählten Jünger Jesu berichten von der Auferstehung. Und der erste Adressat, der erste, der es hören sollte, war Thomas, der eigentlich zu ihnen gehört. Und dieser erste Hörer, dieser erste Adressat, er glaubte dieser ersten Verkündigung der Apostel nicht. Irgendwie absurd, oder? Jesus hat seinen Jüngern mehrfach gesagt, dass er auferstehen wird. Und seine Jünger misstrauten, dass er es wirklich so meint. Seine Jünger glaubten Jesus nicht. Vielleicht dachten sie, das ist vielleicht so eine Art Gleichnis, das er sagt. Er hätte schon mal irgendwie sowas von Jona erzählt und diesem Zeichen. Vielleicht ist das irgendwie eine Art Gleichnis, das wir nicht verstehen. Aber wir fragen mal lieber nicht nach. Das würde uns ja ein bisschen demütigen. Das würde ja zeigen, dass wir unverständlich sind. Doch dann erscheint Jesus den 10 verbliebenen Jüngern, die er als Augenzeugen seiner Auferstehung bestimmt hat, die er bestimmt hat, seine Mission und seine Lehre weiterzuführen, den Menschen und den Nationen das Evangelium von der Rettung aus Gnade durch Glauben zu predigen. Sie sollten predigen, Jesus ist gestorben am Kreuz, ja, aber als Stellvertreter für Sünder wie uns. Hier ist Rettung zu finden. Das ist das Opferlamm. Und Gott hat ihn auferweckt zur Bestätigung. Dieses Heil, es gilt. Wer glaubt, wird gerettet werden und nicht verloren gehen. Und der Elfte, der auch hätte bezeugen, der auch hätte verkündigen sollen, der ist der Erste, der den Aposteln misstraut. Das verkündigte Wort überwindet hier noch nicht sein Herz. Und das Traurige daran ist, damit zeigt er eine schlechte Meinung von seinen Mitjüngern. Er beurteilt sie ohne Grund als unglaubwürdig. Und er hält sein Herz von ihrer Freude, von ihrer Hoffnung, von ihrer Zuversicht, von ihrer Lehre fern. Und das bringt uns auch direkt zu einem weiteren Ursache geschwächten Glaubens bei Thomas. Es ist Thomas Stolz. Thomas hat nicht die gleiche Erfahrung gemacht wie die anderen aufgrund seiner eigenen Schuld. Er war nicht da. Und er misstraute ihrer Verkündigung. Doch anstatt das zu erkennen, was er verpasst hat, anstatt darüber Buße zu tun und zu merken, oh, ich hätte wirklich dabei sein sollen, anstatt zu erkennen, dass er töricht gehandelt hat, und anstatt alles zu tun und zu eifern, um diese eigentlich so unglaubliche, so frohe Nachricht zu überprüfen, scheint er hier erstmal in einen stolzen Trotz zu verfallen. Wir wissen nicht, aus welchem familiären Hintergrund oder sozialen Schicht Thomas kommt, als er von Jesus berufen wurde zum Jünger. Aber ich stelle mir vor, Thomas war bestimmt ein intelligenter, ein verständiger Mann, der es liebte, auch mal nachzudenken, Dinge zu erforschen. Er war nicht dumm und naiv und das wusste er auch. Und er hält sich vielleicht für besonders scharfsinnig, wenn er sagt, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege
und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Er hat ein überhöhtes Vertrauen auf seinen eigenen Verstand. Und dabei überhebt er sich über die anderen Jünger. Anstatt sich zu hinterfragen und nach wahrhaftigem Glauben zu suchen, wie die 10 Jünger bekennen und bezeugen, erklärt er die Vernunft und Logik seines Unglaubens und stellt es über die Verkündigung seiner Brüder. Und er sagt nicht, also wenn ich seine Hände und seine Seite sehe und das fühle, dann werde ich auch glauben. So wie ihr. Sondern er sagt, ich werde nicht glauben. Es sei denn, etwas für meine Begriffe Unmögliches trifft ein. Seine Haltung ist sehr, sehr negativ. Er hielt den Fall eigentlich nicht für möglich, dass er seine Hände in die Male des Auferstandenen legt. Und damit verrät er auch ein überhöhtes Vertrauen auf seine sinnlichen Erfahrungen, auf seine Beurteilungskraft aufgrund von sinnlicher Erfahrung. Nicht nur sehen, nein, auch fühlen muss er, um für seine Vernunft eine gewisse Grundlage zu haben. Der Bericht der Jünger war ihm nicht genug, obwohl es vertrauenswürdige Männer waren, die er gut kannte. Er verlangt nach Beweisen, die seiner physischen Wahrnehmung entsprechen. Er will sehen und fühlen. Er kann nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn er ihm nicht leibhaftig begegnet und er sich vergewissern kann, dass es auch wirklich der Jesus ist, der gekreuzigt und dem zum Schluss noch in die Seite gestochen wurde. Er will sich nicht täuschen lassen. Thomas entspricht in seinem stolzen Verstand der Mehrheit unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, was ich nicht sehe. Ein Evangelist erstellte sich einmal mit einer dunklen Sonnenbrille und einer blinden Binde in die Fußgängerzone mit einem Schild umgehängt. Ich glaube nur, was ich sehe. Der große, scheinbar so vernünftige Slogan, ich glaube nur, was ich sehe und ich glaube nicht, was ich nicht sehe, ist natürlich töricht. Alle Menschen glauben an Tausenden von Dingen, die sie nicht sichtbar, nicht fassbar sehen können, greifen können, nicht beweisen können. Die berühmtesten Denker und Wissenschaftler unserer Zeit sind gerne bereit, an einen mächtigen Urknall zu glauben, an Entstehung von Materie aus dem Nichts per Zufall oder sogar an Leben, das hervorgebracht worden ist durch Aliens, durch Außerirdische. Aber sie lächeln stolz und überheblich und abschätzig, wenn ein Christ von dem auferstandenen Jesus spricht, in dem alles erschaffen wurde und der am Ende jeden Menschen richten wird. Ja, Stolz ist eines der größten Hindernisse und Schwächungen unseres Glaubens. Und das betone ich bewusst, nicht der Verstand. Stolz ist das größte Hindernis. Doch Johannes, er belässt es nicht bei Thomas, dem Zweifler. Nein, er berichtet ja noch weiter, sodass wir lernen dürfen, was den Glauben stärkt. Und das ist der zweite Punkt, was den Glauben stärkt. Wie kommt es, dass Thomas, der so in Zweifel gefangen war, dessen Glaube so schwach und kraftlos war, wie kommt es eigentlich, dass er am Ende unseres Predigtextes ein Glaubensbekenntnis abgibt, das kräftiger und deutlicher nicht hätte sein können? Wie ist dieser Wandel zu verstehen? Liebevolle Gemeinschaft. Ein wesentlicher Aspekt ist die liebevolle Gemeinschaft der ersten Jünger. Thomas hat sich abgesondert am ersten Sonntag.
eben an diesem bedeutenden Ostersonntag. Alle sind zusammengekommen, um sich gegenseitig zu trösten, zu stärken, zu beten. Nur Thomas nicht. Er war von den Zwölfen, aber er war nicht bei den Zwölfen. Er war ein Jünger, aber nicht mit den anderen Jüngern. Wie reagiert die Jüngergemeinschaft? Sagen Sie, tja, der Thomas hat eben das Beste verpasst. Pech gehabt, Thomas. Oh nein. Könnt ihr euch vorstellen? Sie laufen zu Thomas hin. Vielleicht noch am Sonntagabend, vielleicht Montag, gleich ganz in der Früh. Sie erzählen ihm aufgeregt von der Auferstehung. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Da, wie selbstverständlich, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis? Die Geschwister gehen dem im Glauben schwachen Bruder nach. Seht ihr das hier im Text? Seht ihr das hier in der Gemeinde? Gehörst du zu denen, die liebevoll nachgehen, dem, der träge, der schwach, der lustlos, der zweifelnd geworden ist? Liebevolle Gemeinschaft, das ist ein Mittel der Glaubensstärkung. Die Jünger verkündigen Thomas von der Glaubensfreude, die sie erlebt haben, als sie zusammengekommen waren. Sie verkündigen von dieser frohen Lehre, die sie gehört haben, von dem Frieden in Jesus. Und sie wollen es ihm nicht vorenthalten. Und dann reagiert Thomas aber noch so misstrauisch und überheblich. Verkauft sie für dumm. Das ist doch spätestens der Moment gekommen, wo man sagt, okay, Schluss aus, Feierabend. Dann such eben dein Glück woanders. Thomas, wenn du nicht willst, dann eben nicht. Wir meinten es so gut mit dir und jetzt durch deine Rede verspottest du uns auch noch. Okay, dann kannst du uns gestohlen sein. Wie kommt es denn, dass Thomas eine Woche später an der Sonntagsversammlung teilnimmt? Vielleicht hat das Thema Thomas nicht losgelassen. Vielleicht hat der Herr sein Herz unruhig gemacht. Das ist sehr gut möglich. Wisst ihr, was ich glaube? Der Herr hat die 10 Jünger gebraucht, die Thomas trotz seiner schroffen Abweisung nicht in Ruhe ließen. Sie liebten ihn zu sehr, als ihn so schnell ins Dunkel gehen zu lassen. Sie haben den Herrn gesehen. Wie müssen sie ihn bedrängt und überredet und gezogen haben, dass er doch diesen Sonntag dabei ist. Und ja, hier heißt es, und Thomas war bei ihnen. Gott segnet Gemeindeversammlung. Und Thomas hat es nicht bereut. Sein Glaube wurde gestärkt, mehr als er sich je hätte vorstellen können, weil die Gemeinde ihm nachgegangen ist und ihn liebevoll aufgenommen hat. Jesu Gegenwart, der wirkliche Grund für die Glaubensstärkung, die absolute Ursache für die Glaubensstärkung, ist natürlich nicht die Überzeugungskraft der Jünger, auch nicht ihre Liebe. Und nicht ihre Argumentation, nicht ihr Werben und Locken, sondern Jesus Christus, der Auferstandene. Auch das ist wichtig zu betonen. Hier heißt es in Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Glaube entsteht in der Begegnung mit Christus. Hier in diesem gemeinsamen Gottesdienst erscheint Jesus den Jüngern und er erscheint auch Thomas. Und wieder, wie schon am Ostersonntag, überwindet Jesus alle Hindernisse. Verschlossene Türen können ihn nicht aufhalten. Zweifelnde Gedanken können ihn nicht aufhalten. Er steht in der Mitte der Jünger und spricht: Friede euch. Gott ist da, mitten unter ihnen. Gott ist gegenwärtig in Jesus Christus. Und nachdem er seinen Friedensgruß an alle gegeben hat, da wendet sich Jesus sofort, unverzüglich dem Thomas zu. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jesus reagiert hier genau auf die skeptische Behauptung von vor einer Woche. Fast wortwörtlich geht er genau auf diese zweifelnde Aussage von Thomas ein. Was meinst du, wie Thomas sich geschämt hat? Die Gegenwart Jesu ist im ersten Moment demütigend. Es zeigt die Torheit, die Dummheit des Zweifels und des Unglaubens. Dessen, wofür der Mensch sich noch so rühmt, in der Begegnung mit Christus, fällt es und bricht es alles in sich zusammen. Das, was sich vor einer Woche noch so selbstbewusst, rational und logisch angehört hat, das ist plötzlich, als Jesus vor ihm steht und seine eigenen Worte wiederholt, es wirkt wie die kindischsten und törichtsten und dümmsten Aussagen, die er je gemacht hat. Ist es nicht so? Oh Mann, Thomas war nicht bei den Jüngern, als Jesus kam. Aber wisst ihr, was diese Worte Jesu bezeugen? Jesus war da, als die Jünger es Thomas verkündigten. Er hat genau gehört, was Thomas sagte. Und darum reagiert er hier wortwörtlich auf das, was Thomas sagte. Jesus war da, als die Jünger es Thomas verkündigten. Ja, das ist demütigend. Die Gegenwart Jesu offenbart unseren falschen Stolz, unsere Blindheit, unsere Verkehrtheit. Doch Jesus macht ihnen hier keine großen Vorwürfe. Er begegnet ihnen in Liebe, Barmherzigkeit und Hilfe. Thomas, wenn du es ernst meinst und es dir eine Hilfe ist, dann hier. Sieh die Male meiner Hände. Streck deine Finger aus. Betaste mich. Gib doch deine Hand und prüf, ob meine Seite durchstochen ist. Hauptsache, du bleibst nicht im schwachen Glauben. Sondern glaube. Werde stark, werde fest, werde froh im Glauben. Thomas, ich bin gekommen, um dich zu stärken, um dir Frieden zu geben. Was macht nun Thomas? Und hier müssen wir ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wir stellen uns vielleicht vor, er tritt mit skeptischem Blick, mit kritischer Miene an Jesus heran und geht dreimal um ihn herum, um ihn zu prüfen, ob er nicht vielleicht doch ein Geist ist. Er inspiziert ganz genau die Wundmale, ob sie auch wirklich zu einer Kreuzigung passen. Nun, das hätte er alles machen können.
Jesus war und ist leibhaftig auferstanden. Und er trägt die Wundmale in Ewigkeit als Beweis und Zeichen und Siegesruhm, dass er die Erlösung vollbracht hat. Aber das beschreibt Johannes hier nicht. So wie Johannes es beschreibt, wirkt es vielmehr so, dass Thomas' unmittelbare Reaktion einzig und alleine diese ist. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Er sagt zu Jesus, und Johannes, er betont hier, entgegen der Zeugen Jehovas und all die Jesu Gottheit bestreiten, das sagte er zu ihm, zu Jesus. Ihm antwortete er, der gerade mit ihm spricht, mein Herr und mein Gott. In einem wunderbaren kurzen Satz bekennt er Jesus als Herrscher und Besitzer über seine Person und Gott über seine ganze Existenz. Mein Herr und mein Gott. Er musste wohl gar nicht mehr fühlen. Nein, er fiel nieder und betete an. Er war völlig überzeugt und sicher. Und Jesus im Übrigen, er wehrt ihn nicht und sagt hier, du darfst mich nicht Gott nennen, du darfst mich nicht anbeten. Nein, sondern Jesus bestätigt, jetzt glaubst du. Ja, mein Herr und mein Gott, das ist das Bekenntnis rettenden Glaubens und nichts anderes. Der letzte glaubensstärkende Hinweis in unserem Text ist geistliche Erkenntnis. Jesus sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Thomas konnte den auferstandenen Jesus tatsächlich visuell sichtbar, akustisch hörbar, physisch spürbar erleben. Jesus bestimmte auch ihn als einen echten Augenzeugen der Auferstehung. Doch Jesus weiß, dass er in wenigen Tagen in den Himmel auffahren wird. Und er wird nicht jedem Christen leibhaftig erscheinen. Nicht jedem Christen seine Kreuzeswunden zeigen, nicht jedem Verzagten plötzlich im Raum erscheinen und sagen, hier, fass mich an. Wer das glaubt und erwartet, ist ein Schwärmer. Aber Jesus, er bereitet hier auch seine Jünger vor, zu verstehen, Jesus begegnet jedem Menschen, der zum Glauben kommt, ja. Natürlich. Unbedingt. Doch auf eine Weise, die Thomas hier nur im Ansatz erfährt, die Jesus aber umso mehr höher adelt und segnet. Thomas sah den auferstandenen Jesus und er glaubte, dieser Jesus von Nazareth erlebt wirklich wieder. Dieser Jesus, der gekreuzigt wurde, der ins Grab gelegt wurde, erlebt wieder. Das konnte er sehen. Es war wahrscheinlich gar nicht mehr nötig, ihn zu berühren. Doch Thomas' Aussage, mein Herr und mein Gott, zeigt, dass er auch etwas glaubte, was er nicht sehen und spüren konnte. Er glaubte, dass in Jesus tatsächlich der unsichtbare und unfassbare Gott gegenwärtig ist. Und seit Jesu Himmelfahrt bedeutet Glaube eine Erkenntnis, ohne nur auf physische Sinne zu beruhen. Glaube ist ja nicht unsinnig, auch nicht unvernünftig. Glaube ist schon auch eine feste Erkenntnis. Glaube ist ein Anschauen, aber es ist kein stolzes und überhebliches Vertrauen auf die natürlichen, physischen Sinne. Wir haben gerade am Anfang des Gottesdienstes gelesen von Isaak. Er vertraute auf seine Sinne.
Gut, er konnte nicht mehr so gut sehen, deswegen wollte er spüren. Und was war der Effekt? Er war betrogen.
Wer glaubt, sieht ein. Meine Augen und mein Tastsinn reichen nicht aus zu erkennen.
Glaube ist eine Erkenntnis, die nicht beschränkt ist, nicht begrenzt ist auf die Dinge dieser Welt, auf das Vergängliche, auf das Zeitliche, sondern es erkennt das Unsichtbare, das Ewige an. Und dabei vertraut der Glaube auf einen Sinn, der viel genauer und präziser und wichtiger ist. Erkenntnis des Wortes Gottes. Das unfehlbare Wort Gottes. Das zu erkennen, das zu hören, das zu begreifen, das bedeutet Glauben. Dem Wort Gottes durch das innere Zeugnis und die Kraft des Heiligen Geistes zu umfassen. Glaube lässt uns die Wahrheit und die Gewissheit von Gottes Aussagen sehen und verstehen. Und in der Begegnung mit Jesus ist das das einzig vernünftige, logische und bedeutende.
Thomas gelangte dorthin. Und Jesus gibt darauf Segen.
Selig, glückselig, der da nicht sieht und doch glaubt. Hast du geistig erkannt die Wahrheit der Aussprüche Gottes, die er uns hier so gnädig in seinem Wort gibt? Ist dir Jesus begegnet? Unsichtbar, aber wirklich. Verändernd, kräftig, überführend. Durch das Lesen der Bibel, durch die Predigt und das Zeugnis der Apostel.
Erinnere dich, Jesus ist dabei, wo sein Wort verkündigt wird. Selbst da, wo er nicht sichtbar ist. Wie bei Thomas.
Genauso real, wenn auch geistlich, ist Jesus da, wo wir uns als Gemeinde um sein Wort versammeln und betend sein Wort studieren. Damit der Glaube gestärkt wird. Der mit Thomas bekennen kann, Jesus, du bist mein Herr, dir gehört mein Leben. Dir will ich dienen. Nimm fort von mir all das, was mich abhält. Jesus, du bist mein Gott. Dir gebührt meine Anbetung. Alle Ehre, aller Ruhm gebührt dir. Ich demütige mich vor dir. Ich beuge mich vor deiner Herrschaft. Für dich will ich leben. Dir habe ich alles zu verdanken. Auf dich allein hoffe ich. In dir allein ist mein Glück und meine Seligkeit. Dein Name sei gepriesen in Ewigkeit. Das ist gestärkter Glaube. Wir wollen einige kurze Anwendungen noch weiter aus diesem Text nehmen. Erstens, lerne demütig von Thomas Unglauben, ihn zu überwinden und Glauben zu bekennen. Wir haben oft Gründe oder Anlässe zum Zweifel. Oft fängt es an mit äußeren Umständen, Nöte. So wie bei Thomas. Er hat nicht verstanden, warum Jesus gekreuzigt wurde. Es wirkt alles so hoffnungslos. Kennen wir das nicht? Wir verlieren unseren Arbeitsplatz. Wir werden von Krankheit geschlagen und wir kommen davon nicht los. Wir erleben Nöte, Schmerzen, Gefahren, Ängste. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Alles wirkt so verfahren.
Und dann denkt man, ja, die Gemeinde kann mir hier auch nicht helfen. In der Gemeinde sind auch lauter Probleme. Und die Geschwister, die haben auch alle ihre Sorgen. Und manchmal will ich mich nicht auch noch anhören, was die belastet. Da werde ich ja nur noch mehr runtergezogen. Die verstehen meine Situation nicht. Die können mir auch nicht helfen. Und dann sitzt du allein in deinem Zimmer und sagst, ich fühle ja gar nichts. Gott ist mir ja gar nicht nah. Die Situation ist schlecht. Die Gemeinde ist mir keine Ermutigung. Und fühlen tue ich auch nichts. Ist es nicht so? Nun, bei Thomas lernen wir, der Fehler liegt nicht am äußeren Umstand. Nicht primär an der Schwachheit der Gemeinde. Der Fehler liegt in unserem Herzen. Die Dunkelheit kommt aus unserem Herzen. Selbstbezogenheit, Misstrauen, Stolz. Und das Heilmittel ist, suche Begegnung mit Christus. Und dafür gebrauche die ganz alltäglichen, scheinbar so schlichten Mittel, die er uns weist. Sei treu in der Gemeinde. Lies die Predigten der Apostel. Studiere das Wort Gottes. Bete zu ihm. Vertraue auf seine Verheißungen. Lerne geistliche Erkenntnis. Wir verfallen so leicht dahin, nur auf unser Fühlen, auf unser Denken, auf unser äußeres Wahrnehmen zu vertrauen. Aber in Gemeinde, durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, lernen wir, wieder auf die Sinne zu vertrauen, die wirklich Halt geben. Und zweitens, vertraue auf Jesu Gnade. Vielleicht kennst du das. Du warst nun schon mehr als eine Woche ein Thomas. Vielleicht einen Monat. Vielleicht 3 Monate. Vielleicht noch länger. Und irgendwann denkst du, jetzt ist der Punkt erreicht, meine Sünde ist eigentlich zu groß geworden. Meine Zweifel sind beschämend. Mein Ungehorsam unentschuldbar. Oh, Jesus wird nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, der will Jesus mir auch gar nicht mehr begegnen. Zu weit habe ich mich entfernt. Hier in unserem Text merkt ihr, Jesus taucht auf, er tritt auf und er wendet sich unverzüglich dem Thomas zu. Der alte Kirchenvater Chrysostomos, er gibt ein interessantes Zitat. Wenn du aber den Unglauben des Jüngers siehst, dann betrachte auch die Menschenfreundlichkeit des Herrn. Wie er um einer Seele willen seine Wunden zeigt und erscheint, um den einen, der unter den allen Aposteln der stumpfsinnigste war, zu retten. Siehst du die Menschenfreundlichkeit Jesu? Die Güte, die ewig währt. Seine Geduld ist größer. Er wendet sich auch dir unverzüglich zu. Begegne dir. Lass nichts dich abhalten. Christus lässt dich von nichts abhalten. Nicht mal von verschlossenen Türen. Eine dritte Anwendung.
nutze den Tag des Herrn. Ist es nicht interessant, dass Jesus dem Thomas erst wieder nach einer Woche am Sonntag begegnet ist? Und man fasst sich an den Kopf und denkt, Mensch, der arme Thomas, wieso ist Jesus ihm nicht am Mittwoch begegnet? Oder zumindest am Donnerstag? Johannes betont hier sehr ausdrücklich, die erste Begegnung war am ersten Tag der Woche. Und das ist nach jüdischer Rechnung der Sonntag. Aber Thomas war nicht bei ihm. Erst am achten Tag, nach jüdischer Rechnung wird der aktuelle Tag immer mitgerechnet. Gemeint also nach exakt einer Woche, also wieder am Sonntag, da begegnet Jesus dem Thomas. Natürlich ist Jesus nicht auf einen Tag beschränkt. Aber offensichtlich gefällt es Jesus, diesen Sonntag als einen christlichen Sabbat, als einen geheiligten Segenstag abzusondern. Er begegnet seinen Jüngern nach der Auferstehung vorwiegend, vor allem und ganz betont am Sonntag, am Tag der Auferstehung. Und die Jünger verstanden sehr schnell, das ist der neue Sabbat. Der Tag, an dem unser Herr und Gott angebetet werden soll. Und sie versammelten sich sonntags zum Gottesdienst, zur Anbetung Jesu Christi. Nutze den Sonntag. Nutze den Sonntag zur Begegnung mit Jesus. Sondere dir diesen Tag ab. Als ein Tag besonderen Segens. Versäume nicht fahrlässig die Gemeinschaft. Die Gnadenmittel, die Jesus dir gibt. Und viertens und letztens. Achte auf Christus in der Mitte, in Gottesdienst und Gemeinschaft. Jesus erscheint hier am Sonntag und tritt in die Mitte. Ist Jesus in der Mitte in unserem Gottesdienst? Nicht physisch. Christus ist leibhaftig aufgefahren in den Himmel. Aber da, wo Christus erscheint, wo er gegenwärtig ist, da muss er in der Mitte sein. Es ist nur wahrer Gottesdienst, wahre Begegnung mit dem lebendigen Gott, wenn Jesus, unser Herr und Gott, in der Mitte ist. Ihr Lieben, unser Gottesdienst ist schlicht, wortzentriert, gottzentriert. Weil die Gefahr und die Versuchung so groß ist, dass der Gottesdienst gefüllt wird mit menschenzentrierter Unterhaltung. Und menschlicher Weisheit mit unterschiedlichen moralischen und sozialen, vielleicht auch spirituellen Gedanken, wo Christus nur am Rande erscheint. Aber christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft um den Auferstandenen. Und das heißt, Jesus ist in der Mitte. Lasst uns darauf achten, da wo wir zusammenkommen, wo wir gemeinsam beten, wo wir gemeinsam singen, wo wir gemeinsam das Wort lesen und das Wort gepredigt wird. Gilt das? Solus Christus, allein Christus, er ist in der Mitte, ihn beten wir an, von ihm erwarten wir allen Segen, alle Glaubenszurüstung und Stärkung, all das, was wir brauchen in all unserer Schwachheit und all unserem Zweifel und all unserem Unvermögen. Lasst uns darauf achten und uns immer wieder neu darauf ausrichten. Gott zur Ehre und uns zum Segen. Amen.